ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
April, April, hier ist ESC Update. Es ist Frühling, die Balkanballaden blühen wieder und die Bonsongs knospen so langsam. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir hier eine Stunde über den Eurovision Song Contest reden. Alle zwei Wochen aktuell in der ARD Audiothek. Und in seiner Gießkanne befindet sich auch heute wieder sehr viel ESC-Wissen. Thomas Mohr, Let's Bloom, hallo.
Hallo. Ja, und was auch sprießt und gedeiht, sind Hoffnungen und Wünsche. Geerntet wird aber erst im Mai. Primavera, Española, aber auch hier.
Denn du meldest dich gerade aus Valencia in Spanien und damit bist du nicht mein einziger Gesprächsgast heute, der sich im Ausland befindet. Diese Folge ESC Update entstand in Spanien, in Lettland, in den Niederlanden und sogar in Hessen. Also genau so muss es sein für eine Sendung über den ESC. Heute in einem Monat beginnt die ESC-Woche. Was kommen da so für Gefühle in dir auf? Das ist ja so ein bisschen die Zeit, warten aufs Christkind, habe ich das Gefühl.
Ja, einerseits, aber andererseits werde ich auch ganz emotional, muss ich sagen. Denn überall ist die Welt ja am Argen. Ja, aber in unserer Eurovisionsblase, da ist nicht nur Frühling, da ist auch viel Liebe. Wenn man so in die sozialen Medien guckt, diese Acts aus den ganzen Ländern kommunizieren gefühlt wie noch nie zuvor, so viel wie noch nie zuvor miteinander. Der Österreicher ist überall zu sehen, der Tscheche, der Norweger, die Dänen ist so ein bisschen die Mutti von allen oder die Gabi, wie man das auch bezeichnen will. Und auch unsere deutschen Starter sind fleißig dabei. Und ja, das unterstreicht für mich jetzt in diesem ganzen politischen Umfeld, dass Europa wirklich der Gegenentwurf zu alledem ist und der ESC ist die perfekte Blaupause, ja, obwohl Gegner im Wettbewerb vereint in Musik und in der Gewissheit, etwas gemeinsam zu tun, das ist so das Gefühl, das positive Gefühl, was mich so durch diese Tage trägt.
Das hast du schön gesagt. Wir machen die Wartezeit für euch auf diesen ESC heute wieder ein bisschen kürzer. Wir reden über 7 ESC-Songs und über die Pre-Party Eurovision in Concert in Amsterdam. Abbe und Tünner waren auch da, sind aufgetreten, ja leider nur mit Vollplayback tatsächlich, weil Tünner immer noch krank ist und an dem Abend leider keine Stimme hatte. Da ist jetzt wirklich Auskurieren angesagt. Den Auftritt jetzt bei der Pre-Party in London morgen, der wurde schon abgesagt. Also da ist jetzt wirklich mal Bettruhe. Zu Gast sind heute bei uns Arne Bartram, Lukas Respondek und Tim Frühling. Wir haben eine schöne Stunde und wir starten mit einem Thema, das mir ja sehr am Herzen liegt und für das wir letztes Mal leider keine Zeit mehr hatten. Die Startreihenfolge ist veröffentlicht und ich finde ja, die Startreihenfolge ist das Wichtigste überhaupt am ESC. Die Startreihenfolge entscheidet für mich immer auch sehr übers Weiterkommen, ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. Wie ist deine Sicht auf die Startreihenfolge?
Ja, also wenn man das ernsthaft betrachtet, ist es natürlich sehr, sehr wichtig und vor allem seit es im Semifinale auch nur noch das Televoting gibt, weil ich von Joran eigentlich ausgehe, dass sie unabhängig von der Startreihenfolge ein Urteil fällen, obwohl, naja gut, ja. der Glaube ist zumindest da. Alle gucken bei der Startreihenfolge immer auf die Plätze 2 und 3, weil die ja traditionell und statistisch tatsächlich die Plätze sind, die am gefährlichsten sind fürs Ausscheiden, aber ich habe mir auch mal einige Verlaufskurven von Einschaltquoten angeguckt und ganz viele Leute zu Hause verpassen einfach einige Songs. Insofern ist es vorne zu starten wirklich ein riesiger Nachteil und das ist natürlich aus Perspektive der vielen Länder, die da vorne irgendwo einsortiert sind, wirklich bitter, aber so ist das Leben und natürlich muss man irgendwelche Länder auf Platz 1, 2 und 3 platzieren, aber das sind gefährliche Plätze.
Ja, man kann ja nicht erst um 22 Uhr mit der Show anfangen. Ist dir denn noch was Besonderes aufgefallen irgendwie mit Blick auf diese Startreihenfolge?
Geht. Also Startnummern in den Semis, das sind Island und Australien. Das wundert mich nicht. Das sind ja beides Songs, die schön nach vorne gehen und so eine Show gut eröffnen können. Letzten Acts sind Zypern und Finnland. Das sind auch beides irgendwie Highlights, also musikalisch auch Highlights, aber auch insbesondere Highlights, was die Performance angeht. Und was mir noch aufgefallen ist, na gut, aufgefallen, das ist so neu nicht, aber was ich ehrlich gesagt richtig gut finde, ist, dass die Big Six einen kompletten Auftritt in den beiden Semis haben. Das herrscht so ein bisschen sorgt so ein bisschen für Chancengleichheit. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, das war eine gute Neuerung beim ESC, das finde ich auch. Ich halte auch die Startreihenfolge meistens für sehr gut und sehr schlüssig. Nur eine Sache verstehe ich tatsächlich nicht, nämlich Polen. Und wir hatten das Thema hier. Ja, Justyna Stetschkowska ist die einzige weibliche Solokünstlerin, die in Semi 1 antritt. Und ich habe damals gesagt, naja, sie werden sie schon nicht an Startplatz 1 rausjagen. Jetzt wird sie an Startplatz 2 verheizt. Und das führt auch dazu, dass wir unter anderem jetzt 8 von Männern gesungene Songs am Stück in Semi 1 haben. Finde ich ein bisschen unelegant. Könnte dieser frühe Startplatz vielleicht Polen und dieser doch nicht komplett eingängigen wilden Nummer gefährlich werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, die am Anfang haben wirklich Nachteile und viele Startplätze, gerade im ersten Semi, sind gefährlich. Da werden auf jeden Fall Überraschungen passieren.
Wir sprechen uns am Ende nochmal, Thomas. Vielen Dank schon mal bis hierhin. 7 Songs wollen wir heute ja bereden und der erste, wir haben es gesagt, eröffnet den diesjährigen ESC, Startplatz 1 im ersten Semi, Island Vibe mit Rua. Ein Lied übers Rudern kommt von der Insel. Island tritt mit 2 Brüdern dieses Jahr an, aber rudern sie auch ins Finale? Diese Frage gebe ich gleich mal weiter an unseren Reporter für Nordeuropa, Arne Bartram, aktuell zugeschaltet aus Riga in Lettland. Hey Arne.
Hallo, hallo.
Du hast ja ganz Nordeuropa im Blick und deswegen sprechen wir auch über 3 Länder aus dem Norden. Fangen wir mit Island an. Ja, es ist skandinavischer Ballermann-Pop. Mich erreichen die beiden damit, erreichen sie dich auch damit?
Also ich glaube nicht ganz so sehr wie dich, muss ich ehrlich sagen. man kann es aber auf jeden Fall schon irgendwie gut hören. Und es ist ja auch in Landessprache, das gibt bei mir auf jeden Fall immer schon mal ein paar Pluspunkte. Aber also es wird jetzt nicht mein absoluter Favorite dieses Jahr, glaube ich.
Ich habe durch den ESC festgestellt, dass ich solche Musik ja echt schon ganz gut finde und auch sehr unterhaltsam. Ich finde auch das Musikvideo sehr schön und sehr unterhaltsam, in dem die beiden ja auch auf einem Boot sind und in der weiten See unterwegs sind. Was weiß man denn über Vibe? Was weißt du über die zwei?
Also es sind 2 Brüder, Halfdan und Matthias Matthiasson. Also die Eltern waren auf jeden Fall schon mal sehr kreativ beim Namen. Die sind Anfang 20 und deren Bandgeschichte ist eigentlich schnell erzählt, weil die ist nicht besonders lang. Die haben 2022 mal so einen Spaßsong auf TikTok hochgeladen. Der ist dann gut angekommen und seitdem machen die weiter Musik. Also ich würde mal sagen, ja irgendwie so gefühlt die typische Story von jedem zweiten Gen-Z-Musiker. Irgendwas mit TikTok, ne?
Ja, aber auch irgendwas mit ESC. Also letztes Jahr waren die beiden ja schon mal im isländischen Vorentscheid. Biomit hieß die Nummer. Kam nicht so weit, logischerweise, wie dieses Jahr. Letztes Jahr hat ja Hera Björk gewonnen, der gab es ja kein Vorbeikommen.
Fantastisch.
Das muss man ja einfach sagen. Jetzt haben es Vibe geschafft, rudern bis nach Basel und sie eröffnen ja auch das erste Semi. Die sind der allererste Song, den wir hören beim ESC. Kann das helfen, um ins Finale zu kommen?
Nein. Also ich kann schon verstehen, warum die Produzenten vom ESC das so an den Anfang gesetzt haben, ne? Weil das macht schon gute Laune. Man kommt also mit guter Laune rein. Ich meine, jetzt stellen wir uns mal vor, die hätten irgendwie den Slowenen da mit seinem weinerlichen Todeslied nach vorne gepackt. Wäre jetzt, glaube ich, nicht so schön für die weitere Stimmung der Show gewesen. Aber ja, ich glaube, so für die Platzierung hinterher muss das ja jetzt nicht so unbedingt super sein, wenn der ein oder andere Zuschauer irgendwie noch auf der Toilette ist oder sich irgendwie die Snacks holt, während das da schon losgeht. Also ich glaube, es ist jetzt kein Pluspunkt für die, ehrlicherweise, dass sie da aufmachen.
Ich dachte ehrlich gesagt auch, dass ich der Einzige bin, der Island gut findet. Und dann habe ich aber mal so ein bisschen ins Internet geguckt und doch viele Leute gefunden, die meiner Meinung sind. Also ich wünsche es mir zumindest, dass die beiden ins Finale kommen. Wünschst du dir das auch oder bist du da dann leidenschaftslos?
Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn sie es schaffen, weil ne, ich höre es mir jetzt ganz gerne, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, oh mein Gott, irgendwie die Welt geht unter, nur weil sie es nicht schaffen. Ich bin da ganz journalistisch neutral, würde ich mal sagen.
Die Welt vielleicht nicht, aber das Boot. Wir haben hier in ESC Update ja schon über ganz viele Songs gesprochen, auch natürlich aus dem Baltikum. Ein Titel aus dem Baltikum fehlt uns aber noch, nämlich der aus Litauen. Das ist ja gar nicht so weit weg von da, wo du gerade bist, Arne. Und das ist dieser hier, die Band Katharsis mit Tavo Akis. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu schlecht gelaunt. Tavo Akis aus Litauen, das war im Vorentscheid auch sehr dystopisch inszeniert. Macht der Song was mit dir, Arne? Überträgt sich da so eine Stimmung?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin schlechter drauf als eben. Aber ich sag mal, die meisten Zuschauer werden, so wie ich jetzt, kein Litauisch verstehen. Braucht man, finde ich, auch gar nicht so. Man es hat halt schon so eine irgendwie düstere Stimmung, die kriegt man irgendwie mit. Ne, man merkt so, ja, der Junge, der da singt, ist nicht so gut drauf. Aber man merkt, finde ich auch, der hat eine Geschichte zu erzählen. Also irgendwie ist es auch spannend. Also mich fasziniert es so ein bisschen da beim Zugucken, ehrlich gesagt.
Es ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn ein Titel irgendwie was in einem auslöst und wenn man noch irgendwie was mitbekommt, obwohl man die Sprache nicht versteht. Das sind ja alles gute, ich sag mal, gute Inhaltsstoffe für einen Song. Die Frage ist ja, will man das? Oder ist das für den ESC vielleicht ein bisschen zu düster und am Ende auch ein bisschen zu repetitiv, wenn da 55 Sekunden immer das gleiche Wort kommt?
Boah, ja, also ehrlich gesagt, ich finde, es passt so ganz gut in den Zeitgeist im Moment, ne? Weil es gibt total viele Krisen, alles ist kompliziert und dann finde ich es auch irgendwie logisch, wenn sich das so ein bisschen im ESC auch widerspiegelt. Weil du hast ja im Prinzip zwei Möglichkeiten als Künstler, ne? Also entweder du passt dich halt total der Stimmung an, die jetzt gerade so in Europa ist und die ist halt gerade so ein bisschen düster. Oder du versuchst halt irgendwie genau das Gegenteil, die Leute abzulenken, gute Laune machen, singst irgendwie über Sauna oder Orgasmus. Litauen hat sich jetzt fürs Erste entschieden. Und ich finde, ganz ehrlich, die ziehen irgendwie diese düstere Stimmung ganz gut durch, ja, auch wenn man sich mal den Text anguckt, der ist auch so schön poetisch, ja, ein bisschen repetitiv, okay, aber, ne, also es heißt ja übersetzt irgendwie so viel wie deine Augen und es geht dann um Beobachten, wie Beziehungen zerbrechen, viel Schmerz und so, alles dunkel, schlimm, 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 aber eben auch sehr poetisch und das lässt, finde ich, so Raum für verschiedene Interpretationen. Und das ist was mir zum Beispiel beim ESC total gefällt, wenn man mir auch so ein bisschen selbst übrig lässt. Wie finde ich das eigentlich? Was lese ich da rein und jetzt nicht irgendwie so, wie der Slowene mir in jeder Sekunde genau sagt, was ich irgendwie zu fühlen habe und alles schlimm, schlimm, schlimm und alles so wortwörtlich irgendwie ausbreitet. Ob das jetzt aber bei den meisten Leuten so ankommt, boah, ich würde mal sagen, Litauen ist ja schon Wackelkandidat im Semi.
Ich wollte tatsächlich gerade den Vergleich aufmachen mit Slowenien, als du die Poetik des Textes angesprochen hast. Aber ja, im Prinzip hast du alles gesagt und im Prinzip hat mich dein kleines Plädoyer jetzt doch ein bisschen mehr für Litauen hoffen lassen. Sicherlich
ein
wäre
Anruf
es
mehr für sie.
Ja, sicherlich wäre es im Finale eine Farbe, die sonst fehlen würde, denn Slowenien wird dieses Finale nicht sehen. Das zweite Halbfinale ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich total offen. Während beim ersten im Prinzip fast schon entschieden ist, für mich zumindest, welche Länder weiterkommen, sind es im zweiten so viele, die vielleicht weiterkommen, vielleicht aber auch nicht. Und ich finde, dazu zählt auch Dänemark. Und beim ESC wird ja Skandinavien gerne so als Vorzeigeregion gehandelt. Die ganzen Erfolgreichen jetzt auch Schweden und so weiter. Aber da wird gerne mal vergessen, dass Dänemark gerade eine richtig schwarze Serie hat und seit 2019 nicht mehr im Finale war. Liebe ist für alle da damals, Leonora, wir erinnern uns. Das soll Sängerin Sissal dieses Jahr ändern mit einem EDM-Song, der heißt Hallucination, den hören wir gleich. Wie würdest du ihren Song beschreiben?
Ich würde vielleicht mal sagen, ganz okayer EDM-Song. Also jetzt irgendwie nichts super Innovatives, aber ja, kann man machen.
Man kennt's, oder? Also, was an ihr natürlich interessant ist, ich finde sowas ja immer interessant, sie kommt von den Färöern, ist nach Riley, also Act Nummer 2 in der ESC-Geschichte von den Färöern. Gut, Riley war jetzt nicht so ganz erfolgreich damals. aber was ist denn mit Sissal? Die ist so cool, die hat eine Ausstrahlung, aber kann sie diesen Halbfinalfluch auch brechen?
Also für mich ist sie auch eher so eine Wackelkandidatin, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie chancenlos ist, weil ne, im zweiten Halbfinale, da gebe ich dir total recht, da gibt es eigentlich, finde ich, nur drei Länder, wo ich sagen würde, die sind auf jeden Fall safe. Ne?
Bei mir Österreich, sind sogar nur zwei.
Okay, ich würde echt sagen Österreich, Israel und Finnland. Aber bei allen anderen, finde ich, ist noch alles offen. Also insofern ist sie nicht chancenlos. Ich würde sagen, es kommt vor allem auch auf ihre Show drauf an, weil die fand ich jetzt im Vorentscheid, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Ne? Irgendwie so ein bisschen flackernde Lichter im Hintergrund, so zwei Background-Tänzer, die so ein bisschen hin und her gehüpft alle. Aber ich finde, bei so einem Song muss da schon ein bisschen mehr los sein, um sich da irgendwie so abzuheben. Also ich glaube, wenn da ein bisschen mehr Action ist auf der Bühne, ja, dann hat sie vielleicht Chancen. Also ich finde, das kommt einfach total auf den Abend drauf an, wie das da so läuft.
Sie selbst sieht das übrigens ähnlich. Also sie sagt auch, dass ihr Auftritt da im dänischen Vorentscheid nicht gut war und dass sie sich da deutlich spannendere Sachen am Ende gewünscht hätte. Das lässt ja schon mal hoffen, sage ich mal, für Basel. Wenn wir jetzt mal auf das große Ganze Dänemark gucken, ich habe mit Thomas die Frage auch schon mal vor ein paar Monaten hier erörtert, aber was glaubst du denn, was ist das Problem an den dänischen Beiträgen? Also warum funktionieren die denn in aller Regel nicht im Vergleich zu auch Norwegen und Schweden und Finnland, die immer ins Finale kommen? Was ist denn mit Dänemark los?
Naja, ganz harte Antwort. Die Beiträge waren einfach oft nicht gut. Also mit einer Ausnahme für Flammen, ja. 2021, da lasse ich nichts drauf kommen.
Nein.
Aber ansonsten finde ich, waren das oft ein bisschen beliebige Songs, oder? Also, wenn ich jetzt noch ehrlicher bin, was da aus Dänemark seit den Olsen Brothers kam, fand ich jetzt, also ist mir irgendwie wenig im Kopf geblieben. Ich habe mir jetzt mal zur Vorbereitung auf unseren Talk mal so die Liste der Beiträge der letzten 25 Jahre angeguckt und ehrlich gesagt, ich hatte fast alle schon wieder irgendwie vergessen. Ne? Also, das dänische Fernsehen wirkt so ein bisschen, als hätten die da seit ein paar Jahren ja irgendwie so ein bisschen keinen Plan, auch wenn man sich den Voreinscheid anguckt. Der ist jetzt nicht so, als wären da irgendwie super viele Hammerbeiträge und es gewinnt leider immer nur der eine falsche, sondern auch die Vorauswahl ist ja jetzt oft schon mal, ich sag mal, nicht so optimal. Ne? Und ich glaube, wenn du dann erstmal drin bist, ne, irgendwie, oder so diesen Ruf hast, auch in deinem eigenen Land, das wird doch eh nix, dann wird's halt auch von Jahr zu Jahr schwieriger, irgendwie gute Künstler zu finden oder zu motivieren, dass sie da auch Bock auf den Vorentscheid haben, da mitzumachen. Und ich glaube, das Einzige, was da halt hilft, ist, du brauchst dann mal so einen Beitrag, der halt richtig reinhaut und halt zeigt, okay, es geht doch. So wie zum Beispiel die Briten vor ein paar Jahren mit Sam Ryder. Nur darf man es dann halt nicht danach auch wieder verkacken. Wie die Briten.
Ja, das war wirklich der große Ausreißer. Wir wünschen Dänemark, dass ab jetzt alles besser läuft mit dem Song, den wir jetzt hören. Vielen Dank erstmal, Arne. Grüße nach Lettland und hier kommt für euch Sissal aus Dänemark. You show me more than meets the eye. You open all the doors inside my mind. I see colors I never saw before. A thousand shades of light come to life, making me question all that I thought true, all that I'm seeing through you. My vision's blurry, but I can see clearly. Maybe I'm losing control. You're my Sissal aus Dänemark, die nicht nur ein, wie ich finde, ganz cooles Lied dabei hat, sondern eben auch eine sehr coole Person ist. Das hat man auch gesehen, unter anderem bei Eurovision in Concert, der größten Pre-Party, die es halt so gibt rund um den ESC. die war letzte Woche in Amsterdam. Da ist eben auch Sissal aufgetreten, zusammen mit noch 29 anderen Acts von Basel. Also wirklich fast alle waren da, gerade mal 7 haben gefehlt. Und nicht nur Sissal war da, auch ich war da und mein jetziger Gast Lukas Respondek von Fernsehserien.de. Hi.
Hallihallo.
Es wird Zeit, dass wir mal über diese Pre-Party sprechen und über ganz viele Eindrücke, die wir in Amsterdam gesammelt haben. Und ich finde, der schönste Eindruck war eigentlich der, als das ganze Konzert vorbei war nach 3 Stunden, wenn wir ehrlich sind. Denn da hat man gesehen, wie alle Künstler des Abends nochmal so für, ich sag mal, 10 Minuten auf der Bühne waren und irgendwie zusammen Fotos gemacht haben, es lief Musik, einfach irgendwie Spaß hatten. War das für dich auch so ein schöner Moment dieses Abends?
Es war ein sehr schöner Moment. Ich fand es toll zu sehen, wie der Milkshake-Man aus Australien andere Kandidaten oder Kandidatinnen Huckepack genommen hat und auf der Bühne rumgeturnt ist. Das war ein sehr schönes Bild. Gerade auch nach dem anstrengenden letzten Jahr fand ich das einen echt hoffnungsvollen Ausblick auf Basel, weil ich in diesem Moment nach dem Konzert, am Ende des Konzertes, den Eindruck hatte, die Kandidaten waren wirklich united by music.
Er hat Kyle Alessandro Huckepack genommen, falls ihr euch das Bild nochmal plastisch vorstellen wollt. Mittendrin auf dieser Bühne waren auch Abo und Tünner, also auch Deutschlands ESC-Kandidaten, sind aufgetreten in Amsterdam mit ihrem Song Baller. Und zwar übrigens im letzten Drittel, was gut ist, weil das aus meiner Sicht heißt, die Veranstalter trauen dem Song, den beiden durchaus zu, irgendwie das Publikum dran zu halten. Das war nicht immer so. Ich weiß auch, letztes Jahr Isaac ist irgendwie als Zweiter, musste der schon auf die Bühne. Die Sisters, glaube ich, damals als Fünfte. Abo und Tünner waren jetzt vergleichsweise weit hinten. Wie ist ihr Auftritt angekommen? In der Halle waren ja ungefähr 5000 Zuschauer da.
Der Jubel vor dem Auftritt war groß. Lässt sich vermutlich auch daran erklären, dass sicherlich ein relativ großer Anteil deutsches Publikum, deutscher Fans quasi im Publikum anwesend war. Während des Auftritts hatte ich den Eindruck, kam der Song wirklich solide an. Er hat nicht so Gejubel hervorgerufen wie andere Songs, die, glaube ich, einfach stärkere Momente haben, wo das passiert. Abo und Tünner haben, denke ich schon, über den Song hinweg eine solide, temporeiche, wir kennen den Song ja, Ballerstimmung hervorgerufen, ja.
Es gibt ja bei Eurovision Concert die Möglichkeit, bei vielen sie zum ersten Mal richtig live zu sehen, denn es gab ganz viele Vorentscheide dieses Jahr, aber eben nicht nur. Es gab eben auch viele Länder, die intern abgestimmt haben, ich meine so um die 11 werden es gewesen sein, und da waren ja auch eine ganze Reihe an Acts jetzt bei Eurovision in Concert dabei, also Stichwort Frankreich, Stichwort Österreich, Niederlande, also einige tatsächlich. Wenn du jetzt mal auf die Länder guckst, die wir vorher noch nicht als Live-Version kannten, ja, Luan, das war eine Live-Version, aber das war halt kein Vorentscheid. Was sticht da so für dich hervor oder hat dich da was überrascht oder wurdest du im Prinzip in dem bestätigt, was du erwartet hast?
Ich denke da vor allem an den Milkshake-Man, an Australien, weil wir dort ja nur das Musikvideo, soweit ich weiß, kannten. Und das war natürlich super inszeniert. Und wenn man sich jetzt diesen Auftritt auf der Bühne in Amsterdam anschaut, wirkte er wie so ein bisschen wie so ein Klassenclown, der in seinen Schlaghosen und im ärmellosen Top über die Bühne huschte und den Animateur spielte. Ich bin sehr gespannt, wie das dann letztlich übersetzt wird auf eine Samstagabendshow-taugliche Performance, weil da auch keine Kulisse wirklich vorhanden war. Also so ein Milkshake-Wagen, so ein Eiswagen oder wie auch immer, der war halt nicht auf der Bühne, sondern das war wirklich nur er. Und das wird schwer reichen, so als Inszenierung. Und gern oder sehr interessiert draufgeschaut habe ich auch bei Österreich, wo ich schon sehr gespannt war, wie JJ mit seiner hohen, ich glaube, Countertenor-Stimme seinen Wasted Love-Song auf die Bühne bringt. Und das hat er gesanglich richtig gut hinbekommen. Der Song hatte, so mein Eindruck, einen längeren Tanz- oder Dance-Teil, der irgendwie verlängert wurde. Ich weiß nicht, ob das dem Song gut tut, weil er dann irgendwann auf dem Boden sich herumgeräkelt hat und das nicht ganz zu dem passt, was ich von ihm erwartet hätte. Aber gesanglich war das schon stark.
Ja, also diesen längeren Dance-Teil, den wird es ja dann beim ESC nicht geben, weil das ja dann über die 3 Minuten hinausgeht. Das war jetzt nur für das Konzert so. Ja, natürlich kann er das singen, das hat mich jetzt weniger überrascht. Leider nervt es mich nach wie vor sehr. Also Österreich wird dieses Jahr, es tut mir leid, absolut nicht mein Song. In dem Sinne hat mich das auch bestätigt, so wie mich tatsächlich also wenig überrascht hat bei Eurovision Concert. Es hat mich vielmehr vieles in der Meinung bestätigt, die ich schon hatte. Wobei vielleicht eine kleine Einschränkung: Frankreich habe ich hier im Podcast als ja ein bisschen zu gewöhnlich bezeichnet. Ja, das stimmt auch, finde ich, aber gewöhnlich kann auch sehr gut sein. Also Frankreich ist ja jetzt kein Chanson, sowas wie klassisch oder klischeehaft von Barbara Pravi kennen. Es ist halt eine Ballade, aber es ist schon eine sehr kraftvolle Ballade.
Ist es schon. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es ein sehr berührender Song war. So ein bisschen neben dem Song von Clemen aus Slowenien, einer, der in der Masse des Publikums ein wenig tatsächlich so ein gerührtes, so eine gerührte Stimmung geschaffen hat, wo Leute sich vielleicht auch in den Armen lagen für einen Moment. Insofern war das ein schöner Moment, den ich da gesehen habe. Mir gefällt dieser Song auch besser als vorher tatsächlich. Das hat dieser Auftritt schon geschafft. Was das Auftritt nicht so schön gemacht hat, war, dass der gesamte Songtext hinter der Künstlerin eingeblendet wurde quasi, und zwar auf Englisch übersetzt, wo ich mir schon wünschen würde, dass man den Song und seinen Text für sich sprechen lassen könnte. So viel darf noch gewagt werden.
Ja, ich finde es auch immer schwierig, Songtexte einzublenden, egal in welcher Sprache, außer Balalala, das finde ich gut, dass sie es machen, aber das fand ich auch ein bisschen viel. Ich hoffe, dass sie das beim ESC nicht machen. Allerdings muss ich sagen, Frankreich hat wirklich einen schönen Text, das haben sie toll geschrieben, das gefällt mir sehr, und es ist halt wirklich krass, wie sehr der Text der Niederlande dazu im Vergleich abfällt. Das habe ich ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, es tut mir wirklich leid für Claude, den die Moderatoren Claude genannt haben. Hat mich gewundert. Vielleicht heißt auch Claude in den Niederlanden.
Die Moderatorin übrigens Stefania aus Griechenland.
Genau. Die niederländische Griechin quasi, aber ist immer für Griechenland beim ESC angetreten, hat die Claude genannt. Ist natürlich als letzter aufgetreten. Wir waren ja in Amsterdam, aber ja, textlich und auch songtechnisch ist mir das leider zu wenig. Was war denn dein Highlight an diesem Abend?
Mein Highlight, das bemesse ich jetzt auch ein wenig an der Resonanz im Publikum oder an dem Mitmachen des Publikums, das war für mich Finnland mit Ich komme. Erika Wickmann hat dort es geschafft, eine tolle Performance auf die Bühne zu bringen. Es sah von der Gestaltung her, von dem, was man auf der Bühne gesehen hat, auch toll aus, vor allem auch mit diesem Schriftzug Ich komme, der an der wichtigen oder an den wichtigen Stellen immer wieder eingeblendet wurde. Und das Tolle war, dass das Publikum auch wirklich jetzt super mitgemacht hat, weil ich komme, das ist so ein Mitmachteil, und da hat man richtig gemerkt, das funktioniert. Das wird sicherlich auch in der Halle in Basel super funktionieren und dann hoffentlich auch über die Fernsehbildschirme bei den Zuschauern zu Hause ankommen.
Ich würde sagen, mein Highlight war Albanien. Man muss ja auch mal, also ich finde, man redet, und auch wir haben in den letzten Jahren Albanien immer viel zu wenig beachtet, und ich finde es eigentlich total schön, dass es dieses Jahr endlich mal anders ist, dass sie mit Škodra Elektronike wirklich einen richtigen Fanfavoriten hinschicken, und wie die Sängerin, die Beatrice, da auch getanzt hat in diesem Kleid, und das war wirklich sehr
sah schick aus.
Sah schick aus, und da kam ja noch er dazu und hat diesen Text da dann aufgesagt. Also das war schon toll, das hat einfach was. Albanien hat wirklich was, das ist ein Highlight für mich, und ich habe mir noch aufgeschrieben, Malta. Das Publikum hat natürlich Kant geschrien, sie hat es nicht gesungen, das Publikum hat natürlich mitgemacht. Malta braucht den Gymnastikball, dann ist es witzig, sonst ist es nur platt.
Und der war tatsächlich dabei, ne? Also zum Ende des Songs kam der Gymnastikball rein, und den letzten Teil hat sie auf diesem Gymnastikball performt. Wunderbar, also das ist ein wichtiger Teil, also wenn wir schon auf Kant verzichten müssen als Wort, dann bitte wenigstens nicht auf diese Utensilie auf der Bühne.
Zum Abschluss würde ich gerne mit dir noch sprechen über Lieder oder Länder, bei denen wir uns jetzt beide einig sind. Das wird so leider nichts. Und da haben wir beide ein Beispiel. Mein Beispiel ist Großbritannien. Remember Monday, What the Hell Just Happened. Die drei haben das gesungen, sicherlich auch solide, ja. Aber das ist ja wirklich so eine, das ist ja so ein, das, also das ist ja 3 Minuten gespielter Witz. Wir machen Hangover, den Film, und machen daraus einen Song. Und das Problem ist, dass die wirklich so grimassiert haben, dass mich das wirklich sehr an Bauerntheater erinnert hat. Und ich glaube, dass das beim Publikum sehr viel Verwunderung hervorbringen wird und dass der Song selbst jetzt auch nicht so stark ist, dass er darüber hinweg sieht. Deswegen glaube ich und befürchte ich, dass Großbritannien dieses Jahr beim ESC keinen Spaß haben wird. Was war dein Lowlight, sag ich mal, des Abends? Oder wo bist du dir sicher, so wird es nichts?
Mein Lowlight von der Performance her war San Marino. Wir haben uns ja alle darüber gefreut, dass San Marino tatsächlich mit Tutta l'Italia und Gabri Ponte ins Rennen geht, dem Titelsong von vom diesjährigen Sanremo Festival. Und dort im Sanremo Festival ist Gabri Ponte ja als Gaststar quasi als DJ aufgetreten, der ja ist, zusammen mit einem maskierten Sänger an einem Mikro. Dann beim Vorentscheid in San Marino waren es plötzlich zwei Sänger an den Mikros, die ebenfalls maskiert waren wieder. Und nun beim Konzert in Amsterdam waren es drei Sänger neben Gabri Ponte, der auch diesmal gar keine Tänzer dabei hatte, was den Song wirklich nicht gut dastehen lässt. Also wir haben jetzt quasi diesen DJ, der an seinem Pult rumhopst. Wir haben drei maskierte Männer an ihren Mikros und keine Tänzer. Und das bei diesem Song, das kann das Publikum nicht komplett auffangen. So wird das nichts.
Und der Song ist ja wirklich gut. Wir mögen ja Tutta l'Italia. Ja. Aber man hat ja immer wirklich die Hoffnung, macht bitte keine DJ-Nummer draus, denkt euch was aus, macht was Kreatives. Und die hat man jedes Jahr wieder, wenn so ein DJ-Act kommt. Und jedes Jahr aufs Neue wird man enttäuscht und ich mache mich jetzt schon mal bereit, von Gabri Ponte enttäuscht zu werden, auch wenn ich Tutta l'Italia nach wie vor mag.
Das italienische Duell zwischen Tommy Cash und Gabri Ponte geht also auch in Amsterdam deutlich an Tommy Cash.
Ja, übrigens auch das Duell der Getränke, würde ich sagen. Also Espresso Macchiato hat mich doch deutlich mehr überzeugt als der alberne Milkshake Man. Auch das hat mich wirklich in meiner Ansicht, die ich vorher schon hatte, sehr bestätigt. Danke, Lukas.
Sehr gerne.
Und wir machen jetzt weiter mit einem Song, bei dem man auch drüber diskutieren kann, ob der wirklich sein Publikum findet beim ESC. Das machen wir gleich mit Tim Frühling vom Hessischen Rundfunk. Er war auch dabei bei Eurovision in Concert, unser nächster Künstler. Das ist Adonis aus Tschechien mit dem Titel Kiss Kiss Goodbye.
Blow me a kiss goodbye. Don't want my tears to dry. One kiss of love, one kiss of desperation. In a moment two of us collide. There's no other place to hide. Only one surprise when the night arrives. Will you be my ride or die? You seem so holy, it almost fooled me. When you said you loved me, it almost moved me. Kiss, kiss, goodbye. When the night arrives, will you be my ride or die? Tell me why is that you? You seem so holy, it almost fooled me. When you said you loved me, it almost moved me.
Goodbye fehlt da jetzt noch. Aber da wollen wir mal nicht so sein. Und wir sagen auch nicht goodbye, sondern Hallo zu Tim Frühling vom Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Hey!
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, wir haben uns im Februar ja schon mal über ESC-Songs unterhalten, aber danach haben wir beide gesagt, komm, das machen wir nochmal. Und deswegen habe ich wieder 3 Songs für dich mitgebracht, unter anderem eben Tschechien, was wir gerade gehört haben. Ja. Erstmal ganz allgemein, wie stehst du denn zu Kiss Kiss Goodbye?
Also mir hat das gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Wobei Kiss Kiss Bang Bang, das ist ja, also das klingt ja so ähnlich wie der großer Erfolg aus Deutschland 2009.
Und nein. Für 2009 bist du ja Experte.
Ja, genau. Nee, aber ich glaube, Kiss Kiss Goodbye schneidet besser ab als damals Alex Sings und Oscar Swings. Also da bin ich ziemlich sicher, weil ich muss sagen, das hat mich ziemlich von der ersten Minute an gecatcht, der Song. Finde die Stimme sehr, sehr angenehm. Er nennt sich Adonis. Machen wir uns nichts vor. Der Gott der Schönheit, der muss gut aussehen. Wobei ich finde, der Schönste im Feld ist er nicht.
Nee, und ich, also darüber kann man streiten. Ich finde aber auch leider, dass der Song nicht der schönste im Feld ist. Ich habe nämlich so meine eigene Theorie für diesen Titel aufgemacht. Dies ist wie folgt. Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass dieser Song keine Zielgruppe findet. Denn eigentlich, finde ich, ist er für niemanden so richtig was. Es ist kein Jury-Song, es ist kein Party-Song, es ist keine Ballade, es ist aber auch nichts wirklich Berührendes. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, den kann man okay finden, aber dann wird er übersehen.
Ich halte dagegen, da sind Teile drin, die klingen nach Duncan Lawrence, der hat schon mal gewonnen und damit ist man auf dem richtigen Weg. Was ich ein bisschen übertrieben fand, war die Bridge zum dritten Refrain hin, wo dann plötzlich so eine Dance-Nummer da kurzzeitig draus wurde. Weißt, was ich meine, ne? Wo das dann plötzlich so, dachte ich so, wo kommt das jetzt her? Und dann beruhigt es sich wieder. Da hatte ich so das Gefühl, jetzt wollen sie ein bisschen zu viel in den einen Song reinpacken. Ansonsten fand ich so diese Mischung ja aus Bond-Song und Power-Ballade eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, ich habe die Stimme von ihm am Anfang zum ersten Mal gehört und dachte, okay, die ersten 10 Sekunden catchen mich, es gefällt mir.
Genau, auf den Dancebreak wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Du hast es ja jetzt selber schon gesagt, das scheint ja so ein Trend zu sein beim ESC. Wie kommen wir da jemals wieder raus?
Ja, das weiß ich nämlich auch nicht, was in diesem Jahr da los ist. Ich bin ja normalerweise ein Fan von solcher Musik, aber wenn ich doch jetzt auf das andere Pferd sattel, frage ich mich, wieso muss ich jetzt an dieser Stelle, habe ich dann das Gefühl, oh, ich habe was vergessen, warte mal, da kommt doch immer Dance gut an und dann bastle ich das noch für 20 Sekunden rein. Das erschien mir in diesem Song ein bisschen unpassend zu sein.
Und die Tschechen selber, die sind ja auch sehr selbstbewusst dieses Jahr, was ihren Titel angeht.
Ja, die haben gesagt, es wird wahrscheinlich der beste ESC-Song oder der beste Platz, seit Tschechien dabei ist. Und das heißt, es müsste über dem 6. Platz sein. Der junge Mann mit dem Schulranzen hat das ja vor ein paar Jahren geschafft.
Nikolas Josef, ja.
Genau, und die sind ja offenbar sehr, sehr sicher, dass die Nummer voll reinknallt. Ich habe ein bisschen mehr als du.
Ja, ich kann mir das kaum vorstellen, dass das Platz 6 toppen kann. Der nächste Kandidat in der Reihe heißt Prince. Hier kommt Purple Rain. Nein, Quatsch. Prinz nur mit C und das ist der serbische Kandidat dieses Jahr. Sein Titel heißt übersetzt Liebling und auf Serbisch Mila.
Neka bude mi to zadnja večera, nek oko kjerbera, u noć me potera. Nek te probudi taj miris sećanja i moja muzika od tvoga imena. Mila, ti si platila što volim te ja. Mila, život vratila sa ruba. Poljubi ko bolje slaže te, a nek te dobije ko rizikuje sve. Mila, ti si platila što volim te ja. Mila, život vratila sa ruba.
Thank you.
mi je stalo da te čuvam.
Tim, dieser Song macht mich ehrlicherweise melancholisch, denn er klingt genauso, wie die Songs klangen, als ich angefangen habe, ESC zu gucken, so um 2006 rum. Und jetzt frage ich mich, ist das gut oder ist das schlecht?
Wahrscheinlich hat es dem alten Mann deswegen so gut gefallen und damit meine ich mich. Also Landessprache, ja, und dann auch noch dieses tolle Serbisch, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Optisch habe ich gedacht, ah, warte mal, David Garrett hat seine Geige vergessen. Aber ansonsten fand ich das eine ganz, ganz tolle Nummer. Ja, es ist ein bisschen retro, das finde ich auch, aber es ist einfach ernst rübergebracht und ich habe bei ihm auch die ganze Zeit, zumindest in dem Video, das ich gesehen habe, das Gefühl, er lebt gerade diesen Song. Also er steht dahinter, der Song und er sind eins und das hat mich überzeugt.
Es ist die zweite Balkanballade dieses Jahr neben Montenegro. Serbien ist jetzt aber eben deutlich traditioneller und einer der größten Sänger des Balkans, Zeljko Joksimovic, hat als Produzent auch nochmal ordentlich drüber gefegt. Ja, ist es jetzt angestaubt? Ist es zeitlos? Ist es vielleicht auch mal wieder ganz clever, sowas zu schicken?
So, und genau da sind wir ja. Wir haben ja gerade gesagt, es ist so viel Gewumse in diesem Jahr mit dabei, wo ja auch wir Deutschen zum Beispiel in die gleiche Kerbe auch reinhauen, dass ich das Gefühl habe, da könnte so eine seriöse Nummer auf Landessprache vielleicht bei vielen Menschen gut abschneiden. Ich denke immer an meine Mutter. Die ist so eine ganz normale Zuschauerin, vielleicht ein bisschen älter als der Durchschnitt, der ESC guckt. Aber die würde mir, glaube ich, danach sagen, das fand ich schön. Der hat gut gesungen, der junge Mann. Und ich finde, er hat auch eine schöne Stimme. Also ich finde, das ist eine runde Sache. Es kommt Te Ljubim oder wie das Ljubate, was da immer drin vorkommen muss in Balkanballaden. Alles dabei. Mila, Liebchen, alles top, tip top. Das ist eine gute Nummer.
Ist ja übrigens auch der direkte Gegensatz zu Deutschland. Im zweiten Semi werden ja Abe und Tönne auch auftreten. Und direkt im Anschluss kommt als vorletztes eben Mila. Und ich kann mir da auch einen Finaleinzug sehr gut vorstellen. Das heißt, ich interpretiere mal, für dich gehört so ein Song auch ins ESC-Finale?
Ich wäre sehr dafür und er bringt dann die Stimmung, die da natürlich durch Abo und Tönner wahnsinnig hochgepeitscht ist, ja. Der bringt die wieder ein bisschen nach unten, aber nicht in einer schlechten Art und Weise, sondern in diesem musikalischen Kontrast zu dem davor dargebotenen sehr positiven Weise.
Kommen wir zu Zypern. Und mit Zypern schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn wir haben vor zwei Monaten hier über Belgien gesprochen. Wir erinnern uns an Red Sebastian, den Rote Basti, Gelle.
Gelle,
der Rote
Basti, ja.
Sei Song Stroblight, haben wir damals besprochen. Das war ja schon EDM. Und Zypern ist es eigentlich auch, aber nur zum Teil. Findest du, man kann die beiden Titel miteinander vergleichen?
Nee, weil ich den von Red Sebastian gut fand und den von Zypern nicht.
Oh. Aber warum denn? Was fehlt dir an Zypern?
Der hat mich genervt. Die Stimme war mir zu hoch, also die war höher, als ich sie von der Optik des Sängers erwartet hätte. Gegen die Optik ist überhaupt gar nichts einzuwenden, das ist tippitoppi. Aber ich fand es extrem anstrengend, ich habe mich überhaupt nicht reingehört, das ist mir danach gar nicht im Kopf geblieben. Und das war mir auch zu viel in einen Song reingepackt. Und was Zypriotisches hat man nun überhaupt gar nicht rausgehört und nee, da muss ich sagen, gut, das tut man seit Feier ja nicht mehr bei Zypern, aber das ist ja egal.
Feier.
Ja, aber trotzdem, das fand ich keine gelungene Mischung.
Wie schön, wir haben einen Dissens. Also erstmal, wir hören gleich Theo Evan aus Zypern mit Sch, da könnt ihr euch selber ein Bild von machen. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsbeiträge dieses Jahr, denn ich finde, dass man das schon gut gemacht hat in der Komposition, weil diese EDM-Parts, die kommen nicht so ganz überraschend im Refrain, die werden vorher schon angedeutet. Bei Red Sebastian, finde ich, passiert in dem Song eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Bei Zypern habe ich da schon mehr Varianz. Allerdings sind wir beide uns ein bisschen einig, dass es schon sehr geklaut ist von Insomnia von Faithless.
Da würde ich auf jeden Fall mitgehen.
Ja, falls ihr übrigens den Welthit nicht mehr im Ohr habt, das war dieser hier.
Ding, 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 ding.
Danke, jetzt können wir uns die GEMA sparen. Nee, jetzt mal wirklich, also so klingt er. Und trotz allem, also dass Zypern gut kopieren kann, wissen wir ja, seit sie Lady Gaga nachgemacht haben. Ich rechne aber bei Theo Evan trotzdem mit einer großen Show und als letzter Starter im ersten Semi rechne ich auch fest mit einem Finaleinzug und ich fände es auch gerechtfertigt. Kannst du dir das unter den Top 26 vorstellen dieses Jahr?
Auch wenn die Hilfspunkte aus Griechenland im Semi-Jahr nicht kommen können, weil die in das andere eingruppiert worden sind, wie glaube ich schon seit vielen Jahren, schlauerweise. Ich kann es mir schon auch vorstellen, dass es die jüngeren Leute abholt. Aber ich würde im Fernsehbereich zum Beispiel da von einer Textbildschere sprechen. Ist dir mal aufgefallen? Der singt von Sch und von Hasch, also ruhig, leise und geht dabei völlig ab. Und ich meine, kann sein, dass er möchte, dass wir uns darüber, genau darüber unterhalten und sagen, ja, ja, das ist ja der Bruch sozusagen in dem Song.
Ja.
Aber für mich ist es irgendwie nicht zusammengegangen.
Aber das letzte Wort, das wir quasi auf der Bühne im ersten Semi hören, ist Und das finde ich schon lustig und deswegen bin ich total hinter diesem Beitrag, den wir jetzt hören. Viel Spaß mit Theo Evan aus Zypern und danke an Tim Frühling. Bis zum nächsten Mal.
Na, sehr gerne.
Wir machen noch nicht ganz. Ein bisschen was zu bereden gibt es noch. Mit Thomas Mohr. Willkommen zurück.
Herr Buenas Dias.
Wir haben schon 36 Songs hier besprochen über die Monate. Wir haben noch einen letzten Titel, über den wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben uns den Gastgeber bis zum Schluss aufgehoben. Startplatz 19 im ESC-Finale übrigens in Basel für Voyage von Zoé Mee. Eine der vielen Balladen dieses Jahr. Ich finde auch ein überraschend großer Ohrwurm. Findest du auch, das ist eine gute Ballade?
Das ist mutig. Ganz klein und zart. Das kann gut ankommen, wenn diese Intimität rüberkommt. Ich hatte so ein bisschen Erinnerung an Victoria aus Bulgarien, die 2020 und 2021 für Bulgarien dabei war, so vom Stil her. Und die war ja auch ganz beliebt damals.
Es gibt aber auch so diesen Gastgeberfluch beim ESC, dass Songs gerne auch mal in Schönheit sterben und nicht so wirklich weit kommen. Ich denk sofort an Ujadim, damals in Portugal 2018. Siehst du diese Gefahr auch für die Schweiz?
Da habe ich auch schon so ein bisschen dran gedacht, genau an das Beispiel. Davon gibt es ja auch noch viel, viel mehr Beispiele. Und man muss wirklich sagen, es gibt keinen Heimvorteil beim ESC. Und in diesem Jahr haben wir halt so starke Frauenballaden aus Frankreich, Israel, in Griechenland. Und die finde ich alle irgendwie besser und eingängiger. Es gibt auch keine Nachbarschaftspunkte. Die Buchmacher sehen Zoe auch eher hinten. Also summa summarum sage ich, ja, es kann wirklich auch knapp werden für Zoe. Also kann auch ganz hinten landen.
Was schade wäre, ein schöner, ruhiger Song mit einer überraschend dramatischen Bridge, die ich jetzt so gar nicht gebraucht hätte, aber das ist eine andere Geschichte. Wir hören den Titel auf jeden Fall jetzt gleich. Ich bedanke mich erstmal bei dir, lieber Thomas. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da, am 26. April, und dann ist hier zu Gast unter anderem Nicole, Deutschlands erste ESC-Gewinnerin von 1982. Und wir schauen so ein bisschen darauf, was man eigentlich machen muss, um den ESC zu gewinnen. Und wir zwei analysieren die Trends dieses ESC-Jahrgangs. Das alles in 2 Wochen. Hoffentlich wieder mit euch. Habt so lange eine schöne Zeit. Hier kommt Voyage von Zoe May aus der Schweiz. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Tschüss.
Mes yeux condés découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Tu me balances des mots qui m'étouffent. Quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de voix. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage, faire un voyage, voyage, faire un voyage avec toi. Laisse-moi t'aimer même si tu m'aimes pas. Je vais me noyer dans tes larmes. Je vais partager ton vague à l'âme. Tu me bouffes avec ton regard. Quoi qu'il advienne, je ne cesserai jamais de chanter pour toi.